Herzlich willkommen beim ImproLife Podcast. Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe.
Herzlich willkommen. Das ist die 7. Folge des ImproLife Podcasts. Mein Name ist Claudia Hoppe. Mit mir zusammensitzt Ella Amann von der ImproLife Akademie. Es wird heute um den zweiten Bereich eures Training-Frameworks gehen, das zweite Lern- und Entwicklungsfeld. Das erste Lern- und Entwicklungsfeld hatten wir ja mit Inner Work letzte Woche schon beleuchtet. Und diese Woche gehen wir dann auf das Thema Selbstführung ein, beziehungsweise in dieser Folge. Die Frage an dich, Ella, inwiefern unterscheidet sich Selbstführung von Inner Work oder was unterscheidet diese beiden Felder?
Also beim Inner Work habe ich erstmal keine Absicht. Also das ist im Grunde nur mein auftragsfreier Raum. Da geht es jetzt einfach mal darum, mein Instrument zu stimmen. Das wäre so vielleicht vergleichbar. Ich übe Tonleitern, ich pflege mein Instrument und ich übe und schaue, dass ich mein Instrument, mit dem ich da unterwegs bin, nämlich mit mir selber, dass ich das so gut wie möglich in Schwingen bringe, dass ich jetzt quasi anschließend in einen Auftrag einsteigen kann. Also wir sind ja in der Wirtschaft und auch als Menschen unterwegs. Das heißt, wir wollen Ziele erreichen im Leben und dafür gehen wir bestimmte Wege. Der eine geht direkte Wege, komplizierte Wege, wie auch immer. Also das heißt, wir haben einen Auftrag, der kann bedeuten, ich habe ein Zielerlebnis und ich möchte da herausfinden, welchen Weg kann ich gehen. Ich habe Aufträge im Leben zu erledigen, also ich habe To-Do-Listen, das heißt, ich muss Ergebnisse erzielen. Dann gibt es die Situation, dass wir Probleme lösen müssen im Leben. Es gibt Fragestellungen, die wir beantworten müssen. Also das nenne ich jetzt mal, das ist so das agile Frameset von Aufträgen, mit denen ich unterwegs bin. Und je nachdem, diese Auftragsklärung, die mache ich eigentlich permanent ganz agil in meinem Leben, für mich selber, für andere und so weiter und so fort. Und wenn ich diesen Auftrag habe, dann ist es ganz wichtig, dass ich sowas wie eine Selbstführung besitze.
Ah ja.
Ne? Genau, also weil jetzt muss ich was tun oder ich muss jetzt was denken, fühlen, handeln, damit ich jetzt ganz konkret da draußen ein Prototyping machen kann, also damit jetzt irgendwas passiert. Und wenn ich mich selber nicht führe, dann führt mich eventuell jemand anders. Also das ist so das, was wir heute ja vielleicht nicht mehr ganz so gerne wollen, dass nämlich andere uns von außen führen, was vielleicht in der Kindheit noch wichtig ist, aber an einem bestimmten Moment, wenn wir Autonomie aufbauen und heute von autonomen, selbstbewussten Mitarbeitern sprechen, dann brauche ich eine Selbstführungsqualität.
Meinst du, dass das allen Menschen so geht? So Stichwort AfD oder vielleicht auch Trump, kommt da nicht eine große Sehnsucht zum Ausdruck, wieder geführt zu werden und eben gerade vielleicht nicht Verantwortung oder Eigenverantwortung zu übernehmen?
Ja, ich glaube, es kann in dem Moment ein großes, tiefes Bedürfnis nach Führung entstehen, wenn wir nicht gelernt haben, dieses Vakuum auszufüllen. Also wenn wir, oder also es kann ein Führungsvakuum da sein, dass wir zu wenig Führung um uns herum haben und dass wir auch ein Vakuum an Selbstführung haben. Das heißt, wenn ich als Mensch gelernt habe, mich immer nur nach außen zu orientieren, das zu tun, was andere sagen, was ich tun soll, was ich tun muss oder mir meinen Willen vorschreiben und so weiter. Also das ist das, was wir, da kommen wir dann später noch, wenn wir über das Basie oder das Balanced Acting System reden, wo wir dann schauen, dass wir die ganzen Wahrnehmungsfelder aktivieren, wo es ganz besonders darum geht, zu schauen, was fühle ich irgendwann in meiner Person autonom von mir selbst und was hole ich mir immer noch von außen. Und wenn wir von, ganz kurz noch, wenn wir von innen mit dem Erwachsenwerden Autonomie empfinden, dann können wir so Felder wie ich muss das jetzt tun oder ich soll das jetzt tun oder ich will das jetzt tun, ist dann nicht mehr quasi von außen bestimmt, sondern das hat eine innere Selbstführungskapazität. Das heißt, ich muss das jetzt tun, weil mir das gut tut. Ich muss das jetzt tun, weil ich das brauche. Und dann ist es nicht belegt mit einem, nach dem Motto, ich muss gar nichts, ich lasse mir das nicht aufzwingen, sondern es gibt einen guten, bewussten Zugang zu dem Inneren, was mich da führt, wenn mir eine innere Stimme sagt, ich muss jetzt einfach nett zu dem Menschen sein, weil es mir gut tut.
Ja? Ja, ich, als du das gerade angesprochen hattest, kam mir so das Bild von Diktaturen in den Sinn. Ne? Der DDR-Diktatur, da ist ja sehr viel von außen vorgegeben, bis nicht fast alles. Also in Nordkorea stelle ich es mir auch sehr schlimm vor. Und wie gehen Menschen, die in so einem Umfeld aufgewachsen sind, damit um? Die haben das ja im Zweifel, haben die das auch gelernt? Hatten die eine Möglichkeit, das zu lernen? Oder mussten die das nachholen? Wie Was denkst du? Es schweift ein bisschen vom Thema
ab. Ja,
aber
es ist ganz spannend, was du da fragst. Es ist natürlich eine Frage, wo suche ich mir Kompensationsquellen und auch Orte und Bereiche und Kontexte, in denen ich dann das, was ich vielleicht politisch nicht an Autonomie leben kann, dann aber gestalten kann. Also es kann sein, dass ich mir, wenn ich die Autonomie im beruflichen Bereich nicht lebe, dass ich sie mir im privaten Bereich suche, dass ich meine Entwicklung, meine Entfaltung mir dort hole oder in einem Hobby oder in einem künstlerischen Ausdruck. Ja, also es ist wirklich eine Frage, ich glaube, jeder Mensch hat ganz natürlich dieses Bedürfnis nach Selbstausdruck. Und die Frage ist, wenn ich in einem Umfeld bin, was mich sehr einengt und ich, je nachdem, wie stark auch meine innere Energie ist, auch die mich da treibt, das ist halt auch nicht bei jedem Menschen gleich stark mit Energie besetzt, dann suche ich mir mein Feld, wo ich genau das tun kann. Und aus diesem Ausdruck, den ich mir dann vielleicht im künstlerischen Bereich suche oder in der Familie, daraus kann dann wieder die Kraft wachsen, um das vielleicht irgendwann mal zurückzuführen, auch wieder in den beruflichen Bereich. Ja, also das ist immer die Frage, welcher Kontext lernt, in welchem Kontext lerne ich etwas für andere Kontexte? Na, da sind wir auch wieder ein bisschen so bei der Resilienz und den ressourcenorientierten Lernen. Und dieser Bereich jetzt der Selbstführung ist einfach sehr, sehr wichtig, weil wenn ich die Selbstführung nicht für mich verstehe als ein Prinzip, dann werde ich auch in der Führung mit anderen oder in der Teamführung oder auch in der Gesprächsführung, in der einfachen 1-zu-1-Führung das nachher nicht hinbekommen. Wirklich ich selbst bleiben zu können und dabei entspannt bleiben zu können. Ja, das ist ja so das Ziel, dass wir uns ja wohlfühlen wollen mit dem, was wir tun.
Ihr habt für dieses Lern- und Entwicklungsfeld 8 Leitsätze formuliert, zu denen wir auch zu jedem Einzelnen noch eine Folge aufnehmen möchten. Vielleicht kannst du jetzt gerade mal diese 8 Leitsätze kurz vorstellen schon mal.
Ja, genau. Also erst noch mal so ein bisschen vorab, also diese Zuordnung der Leitsätze zu diesen Feldern, also Doppelungen sind da nicht ausgeschlossen. Nicht? Es ist mit allen Zuordnungen so, das ein oder andere, was dort jetzt irgendwie behandelt wird, trifft natürlich auch auf die anderen Felder zu. Also das mal so vorweg, ist nicht, dass da die großen Diskussionen entstehen, aber wieso hast du das nicht da und dorthin gepackt? Das ist einfach, man muss sich dann irgendwo entscheiden, weil man es irgendwo abhandelt. Ich fange immer sehr, sehr gerne an beim Impro-Training, dass wir uns erstmal mit diesem Thema Status beschäftigen. Und gerade in Beziehung auf Agilität finde ich das ein ganz, ganz extrem spannendes Thema. Status hat gerade in unserer deutschen Impro-Kultur so ein bisschen, da gibt es viele Missverständnisse dazu. Was heißt eigentlich Status? Mit Status-Klischees zu arbeiten und so weiter und so fort. Also da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Wenn ich von Status spreche, dann spreche ich von einem Statusbewusstsein, was jedem Menschen innewohnt, weil das auch einfach was ganz Natürliches ist. Mit Watzlawick verglichen ist es, du kannst nicht keinen Status haben. Wir haben ein Leben, in dem es in irgendeiner Form eine Hierarchie gibt. Und die fängt schon mit der Geburt an. In der Geburt, wo ich ein Baby bin, habe ich einen Menschen um mich herum, der im Status, im Alter einfach höher ist als ich und so weiter und so fort. Wir kommen ohne Statusbewusstsein nicht durch die Welt, weil wir uns zu den Dingen in Verhältnis stellen müssen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Bewusstsein, dass ich mich nicht dagegen stemme, dass ich mich nicht gegen diese Konzepte von oben, unten, Macht, Ohnmacht und so weiter, damit ich nicht in die inhaltlichen Diskussionen reinkomme, die mich eigentlich nirgendwo hinführen. Also sprich, Statusdiskussionen, die sich nur damit beschäftigen beim Impro, Hochstatus, Niedrigstatus, der König und der Butler und so, das sind alles so Sachen, ja, gut, ist ein Spielmotiv, aber das interessiert uns hier weniger. Bei der Selbstführung interessiert uns, habe ich für mich ein Statusbewusstsein dafür, wie ich im Einklang mit der Umgebung und mit Menschen, wo ich mich da gerade befinde. Und wir schauen uns dann an, ist mir klar, dass ich älter bin oder jünger? Ist mir klar, dass ich mehr Erfahrung habe oder weniger Erfahrung? Oder ist mir klar, dass hier gerade Aushandlungsprozesse darüber stattfinden? Und wenn ich für mich selber kein klares Statusbewusstsein habe, dann werde ich in unproduktive Aushandlungsprozesse darüber treten, nämlich darüber, jetzt will ich dir mal zeigen, wer hier mehr Ahnung hat. Und dann kommen wir wieder in solche Bewertungsstatusspiele rein und die meinen wir hier nicht, sondern es geht darum, ist mir klar, dass ich körperlich als auch von meiner ganzen Position, von meiner Persönlichkeit, von meiner Stellung in der Gesellschaft und so weiter und fort, dass es überhaupt Statusbewusstsein gibt. Das ist einfach mal neutral gesehen ganz wichtig. Und dann schauen wir uns Status bei unserer Arbeit auch ein kleines bisschen anders an. Nämlich wir schauen Status jetzt nicht allein aufgrund der, sage ich mal, gesellschaftlichen Position an, wie das hier oft abgehandelt wird, sondern wir schauen vor allen Dingen, dass wir uns angucken, ich habe einen introvertierten und einen extrovertierten Status, das heißt, der Körper geht einmal nach innen in der Wahrnehmung, ist mehr auf sich konzentriert und ich habe den Extrovertierten, wo ich mehr nach draußen schaue. Also wir gucken uns dieses Statusbewusstsein an Und das hatte einfach viele Konsequenzen dann für Kommunikation und für Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes.
Na, ich glaube, also ich habe da eine ganz eigene Theorie und meine Theorie geht in so weiter, dass eben wenn Leute sich in diesem eher niedrigeren Status fühlen, sie dann sagen, dann lehnen sie eben das ganze Konzept ab, weil es irgendwie schmerzhaft ist und sagen, nein, es gibt keinen Status, nee, ich möchte führungslos leben, anti-autoritär, Anarchie, bla bla bla, alle diese diese Dinge, die da zu.
Ja, das ist eine Realitätsverleugnung auch, nicht? Also ich kann einfach nicht leugnen, dass es Menschen gibt, die älter sind als ich und die Erfahrung haben und die einfach.
Ja, oder auch, dass es Machtstrukturen gibt auf ganz unterschiedlichen, Dingen beruhen.
Ja, dass es Erfahrungsunterschiede gibt oder dass, wenn wir uns allein schon begegnen und wir müssen aushandeln, wer geht links vorbei, wer geht rechts vorbei, das werden wir in irgendeiner Form über ein Statusspiel, hoffentlich ein nettes und freundliches. Also wenn man in Köln ist zum Beispiel, dann ist das ein ganz agiles, bewegliches übrigens. Ne? Also da kann man so durch die Einkaufsstraße richtig elegant von A nach B sich schwingen.
Und hier in Neukölln ist es ein bisschen anders. Da habe ich schon eher öfter auch körperliche Begegnungen.
Genau,
so.
Ne? Da lächelt man sich kurz an und spielt mit diesem Statusbewusstsein auch und ist elegant und lässt den anderen kurz. Also das ist ein spielerischer Umgang. Als ich nach Bayern gezogen bin, musste ich erstmal lernen, wenn man dann da durch die Haupteinkaufsstraße geht, dass man erstmal links an der Schulter einen Brocken abkriegt und rechts an der Schulter einen Brocken abkriegt. Und ich konnte das am Anfang überhaupt nicht verstehen. Es wird einfach anders ausgehandelt. Und es geht nicht darum, das zu bewerten, sondern es geht einfach erstmal nur ein beobachtbares Bewusstsein darüber zu bekommen, dass ich nicht frei davon bin. Und dass ich vor allen Dingen auch nicht frei davon sein kann, dass ich selber ständig Status aufbaue und den zur Regelung suche und nicht immer auch Status etwas von außen mir aufgezwungenes wahrnehme, sondern dass es ein Regelungstool ist. So wie ich die Stimme lauter und leiser stellen kann, kann ich meinen Status dazu benutzen, mich auf- oder zuzumachen, mich hoch- oder tief zu machen. Also es gibt das einfach als ein Kommunikationsmedium zu benutzen und womit ich auch führen kann in verschiedenen Richtungen. Und da passt dann auch ganz schön rein, vielleicht gehen wir mal weiter, also wenn wir uns dann bei der Selbstführung auch dazu einlassen zu sagen, Führung für mich heißt auch oder Selbstführung auch, dass ich mich durch das, was in meinem Leben passiert, dass ich mich berühren und verändern lasse. Also dass ich für mich auch spüre, dass ich nicht allein Initiator einer Veränderungshandlung bin zum Beispiel, sondern dass ich eigentlich immer in einer Wechselwirkung bin mit meiner Umgebung und den Menschen, mit dem, was ich fühle, wahrnehme und so weiter, dass ich in einer Rückkopplungsschleife bin und dass mich das berührt und verändert. Das kommt natürlich viel auch aus diesem Resilienzgedanken, mit dem ich mich ja viele Jahre schon beschäftige. Also ich, dass man wirklich in Resonanz geht mit dem, was da draußen passiert. Und dass die eigene Selbstführung in dem Moment für mich dann beginnt, wenn ich aufhöre, über andere die Kontrolle auszuüben. Weil wenn ich diesen Konzentrationspunkt loslasse, andere beherrschen und kontrollieren zu wollen, damit ich mich zum Beispiel absichere, dann bin ich da angekommen, dass ich sage, wenn ich die Selbstkontrolle, also wenn ich auf die Selbstkontrolle zurückgehe und der vertraue und auch der Selbstregulation, die wir ja haben im Körper vertraue, dann kann ich aufhören, an anderen Menschen rumzudoktern. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann kommt der nächste Punkt, den wir dann haben unter Statuswechsel beherrschen. Was meine ich darunter? Dass wenn wir einfach merken, sage ich mal so, ich pumpe mich da gerade auf, weil ich nervös bin und ich will jetzt irgendwie meinem Gesprächspartner gegenüber beweisen, doch, wir machen das so, wie ich meine. Ja, dann pumpe ich mich so ein bisschen auf, ziehe den Status in so eine ungesunde Art nach oben, also wo es einfach nicht mehr in einem natürlichen Status, sondern es ist sondern in einem Hochstatus, der dann eigentlich kippt in einen Niedrigstatus, also wo so ein Statuskippe passiert. Und dann ist es gut, wenn ich für mich in der Selbstführung gelernt habe, da oben einfach die Luft rauszulassen und mich mal nach unten zu bewegen. Und von unten heraus dann wieder Bewegung möglich zu machen. Und das sind diese vielen kleinen, feinen Dinge, die wir da erstmal trainieren und üben, dass ich erstmal spüre, wenn ich selber flexibel mit meinem Status umgehe. Und das heißt auch manchmal von unten mal nach oben komme. Ja, also wenn ich von der Introspektion, in der Aufmerksamkeit bei mir sein, indem ich wieder ein Stückchen wacher nach draußen gehe, dass ich dann eben auch wirklich was verändern kann. Und da drin dann auch zu wissen, wo ist denn meine persönliche Mittellage? Und das ist ein ganz, ganz spannendes Training, was wir da machen. Jeder Mensch hat eine ganz natürliche Tendenz dazu, ein kleines bisschen, ich sag ich mal, unter Null oder über Null gerne sich aufzuhalten. Und ich kenne ganz wenige, die so sagen, ich bin immer total in der Mitte irgendwie so neutral, sondern ich kenne meistens Menschen, die sagen, ach, für mich ist so ein bisschen so unter der Null, so auf der minus 5 oder 0,5, minus 1 zu sein, da bin ich so körperlich am freiesten, am entspanntesten, am flexibelsten, da fühle ich mich am wohlsten. Und manche sind eben so ein kleines bisschen wacher draußen. Könnte das jetzt auch auf Introspektion, extrovertiert und so weiter, aber da brauchen wir gar nicht so einzugehen. Das allein mal körperlich zu spüren, bin ich tendenziell eher ein bisschen draußen in der Welt oder drinnen. Das macht schon viel, viel aus, darüber zu verstehen, wie bei mir Selbstführung funktioniert und wie ich dann auch in der Kommunikation mit anderen bin. Und das hat dann wieder was auch mit dem nächsten Punkt zu tun, nämlich mentale und körperliche Flexibilität zu zeigen. Das heißt, ich kann in meinem Handeln eigentlich nachher nur dann Wahlfreiheiten ausüben, also in der Selbstführung als auch in der Führung mit anderen später, wenn ich wirklich gelernt habe, mental und körperlich flexibel zu sein. Wenn ich nur mental flexibel bin, bin ich witzig, bin ich vielleicht intellektuell, aber es passiert nichts und ich setze auch nichts um und auch der Körper bleibt gegebenenfalls steif, was sich dann letztendlich auch wieder neuronal auswirkt. Und wenn ich nur körperlich flexibel bin und wenn da keine, wie soll man sagen, wenn es zu weich wird, zu veränderungsfähig und ich auch dort nicht mehr in eine gute innere Spannkraft komme, dann bringt das auch nichts. Also, da müssen wir uns mit auseinandersetzen, das muss man lernen, was das bedeutet und da gibt uns Impro einfach ganz, ganz viel Interventionen, Übungen, die man da tun kann. Hm. Und dann haben wir letztendlich noch, was bei der Impro ja ganz, ganz wichtig ist und das habe ich vorhin schon mal mit diesem Auftrag, also so ziel-, lösungs- und aufgabenorientiert unterwegs zu sein. Das heißt, ich muss mir klar sein, dass ich mit einem inneren Auftrag unterwegs bin. Wenn ich keine innere Auftragsklärung habe, dann stehe ich in der Bühne rum und dann stehe ich auch im Leben nur dumm rum und weiß einfach gerade nicht, was mache ich mit mir. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn wir dann vom Auftrag da sind, finde ich ein sehr, sehr schönes, sehr schöner Aspekt, den ich sehr mag. Das ist dieses, was wir aus der Impro wissen und gelernt haben, Versprechen einzuhalten. Und dass ich also auch weiß, wenn ich Versprechen in die Welt setze, dass ich gut daran tue, mich auch daran zu halten. Und manchmal sind weniger Versprechen mehr, weil dann kommt man auch dazu, dass man alles schafft. Und das ist gerade in unserer heutigen komplexen Zeit, haben wir sehr, sehr viele Versprechen, mit denen wir unterwegs sind. Und dann immer ein bisschen so zu gucken, wie kann ich das reduzieren. Und ich weiß, dass es ein extrem schweres Thema ist, weil wir machen alle mehr Versprechungen, als wir halten können. Und das ist etwas, womit ich mich täglich in der Selbstführung und im Selbstmanagement auseinandersetzen muss, dass ich mir morgens immer verspreche, ich mache 20 Dinge. Und dann schaffe ich nachher nur 2 und damit muss ich umgehen können.
Hm. Ja, das wird auch eine spannende Folge werden. Ich habe da jetzt schon ein paar Fragen im Kopf, die ich jetzt an dieser Stelle aber nicht stelle, sondern dir danke für deine Zeit.
Ja, gerne.
Möchte diese Folge an dieser Stelle gerne abschließen.
Ja.
Beim nächsten Mal hören wir dann was zum Lern- und Entwicklungsfeld Kommunikation, das Gesprächserlebnis. Ja, das war jetzt die 7. Folge unseres Impro Live Podcasts. Mein Name ist Claudia Hoppe. Ich habe mit Ella Ammann gesprochen und ich sag tschüss.
Ja, tschüss, bis bald. Mehr Infos über die Impro Live Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.